Polizei ist das einzige Politikfeld, wo nie gespart wird. Also es wird an der Bildung, an der Gesundheit, an Wohnungspolitik gespart, aber bei Polizei stellen sich immer alle nach Koalitionsverhandlungen auf Landes- und Bundesebene hin und sagen, an der Sicherheit wird nicht gespart. Das hört sich ganz gut an, aber was für Sicherheit? Für wen diese Sicherheit? Und könnte man nicht Geld quasi in die Hand nehmen, anstatt jetzt Taser anzuschaffen oder Helikopter oder Drohnen und sagen, wir stärken die soziale Arbeit, damit wir uns um die Jugendlichen in den Städten kümmern. Und das Letzte, was ich finde, ist gar nicht so utopisch, ist, brauchen wir so viel Polizei? Würden wir mit weniger oder gar keiner Polizei als Gesellschaft auch zurechtkommen, mit weniger Gefängnis, mit weniger Vendetta, mit weniger sich rächen? Das gibt es auch in vielen anderen Gesellschaften vor dem Kolonialismus und da gehen auch viele wieder zurück und es funktioniert punktuell auch ganz gut.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche mal wieder mit einer Folge zum Thema Polizeigewalt. Genau, und zwar habe ich mir Mohamed Amjahid eingeladen. Er recherchiert seit vielen Jahren zum Thema, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und eigentlich wollte ich Mohamed schon seit einer ganzen Weile hier im Podcast haben, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben bisher. Genau, aber der Jahrestag der Erschießung von Lorenz A. durch einen Polizisten in Oldenburg, das habe ich dann mal eben zum Anlass genommen, Mohamed anzuschreiben. Ja, und dankenswerterweise hat er mich hier im Podcast besucht und wir sprechen hier über die Verharmlosung des Polizeiproblems, was das auch mit der weit verbreiteten Propaganda in unseren Köpfen zu tun hat. Genau, und natürlich auch über abolitionistische Alternativen zur Polizei. Ich bin euer Host Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Mohamed, erstmal schön, dass du im Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, wir wollen über rassistische Polizeigewalt und nötige Reformen sprechen. Vielleicht fangen wir mal damit an, Mohamed. Das Problem hat ja Kontinuität auf jeden Fall und da reiht sich die Erschießung des schwarzen Jugendlichen Lorenz, vor einem Jahr war das, das reiht sich da auch nur ein und ist da quasi der neueste Fall von rassistischer Polizeigewalt mit tödlichem Ausgang. Aber mir scheint, die Diskussion heute ist im Unterschied vielleicht vor ein paar Jahren an einem anderen Punkt, vielleicht an einem Tiefpunkt. Mhm. Hat mich dein Blick darauf interessiert. Also vor ein paar Jahren, als wir auch stark die Black Lives Matter Bewegung hatten, da schien kurz so ein Fenster da zu sein, wo es vielleicht eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Rassismus in der Polizei und auch Polizeigewalt gibt. Und mir scheint so ein bisschen, dieses Fenster hat sich geschlossen. So, vielleicht ist so exemplarisch dafür die Studie zu Rassismus in Institutionen, auch in der Polizei, die quasi so ein bisschen vom Innenministerium unter den Teppich gekehrt wurde oder der Versuch war zumindest so da. Mhm. Genau, also deswegen hätte ich mal von dir für den Einstieg interessiert, so wenn du so den längeren Bogen betrachtest, als jemand, der sich schon so viele Jahre mit dem Thema befasst, ja. Wo stehen wir da heute aus deiner Sicht, was das Problem der Aufarbeitung von rassistischer Polizeigewalt angeht?
Also ich würde sagen, dass es schwierig gerade ist. Wir leben in schwierigen Zeiten, wo es nicht gerade gern gehört ist, dass über Minderheiten gesprochen wird oder Menschenrechte allgemein. Egal ob jetzt Asyl oder Polizeigewalt oder auch das Thema Armut. Das ist, glaube ich, gerade nicht einfach. Seit, würde ich sagen, wenigen Jahren bei der Black Lives Matter Bewegung nach dem Lynchmord an George Floyd ist mir damals schon aufgefallen, dass auch in Deutschland es eher einfacher war, über Polizeigewalt tausende von Kilometern weit weg zu sprechen als vor der Haustür. Deswegen würde ich aus deutscher Sicht sagen, natürlich ist es total wichtig, auch über Fälle wie George Floyd anderswo auf dieser Welt zu sprechen. Aber es ist halt auch wichtig, über das System hinter der Polizeigewalt hier bei uns in Deutschland oder in Europa zu reden, über Frontex zu reden, darüber zu sprechen, dass bei Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, an den EU-Außengrenzen eben auch Menschenrechte torpediert werden, wie einfach das Asylrecht. Und gleichzeitig würde ich dir recht geben, dass es dann doch irgendwie komischerweise ein bisschen schwieriger geworden ist, obwohl es nie so einfach war, über Polizeigewalt zu sprechen. Mhm. Ich sage ganz oft bei meinen Lesungen, dass ich vor so 5 Jahren mein Buch Alles nur Einzelfälle, Fragezeichen, ich hätte das vor 5 Jahren nicht schreiben können. So. Also es ist so eine Mischung aus Autorenprivileg und stabiler Piper Verlag, dass dieses Buch überhaupt zustande gekommen ist. Und es ist auch nicht repräsentativ, dass wir im Podcast jetzt darüber reden. Also es ist vor allen Dingen, ich bin ja Journalist und in vielen Mainstream-Medien, in den Talkshows ist es eher nicht das Thema. Wenn ein Millionenpublikum dabei ist, und ich wünsche dir natürlich ein Millionenpublikum, auch für deinen Podcast.
Habe ich bei weitem nicht. Eher eine kleine Bubble.
Genau, aber da, wo es wirklich mainstreamig wird, da, wo viele Leute zuhören und zugucken, dafür, wo auch die wichtigen PolitikerInnen sind, da wird die Polizei gar nicht kritisch betrachtet. Also seltenst kritisch betrachtet.
Ja, ja.
Und deswegen ist es halt tatsächlich so, dass es nie einfach war, die Polizei kritisch journalistisch zum Beispiel zu betrachten. Und gleichzeitig ist es noch schwieriger geworden.
Noch schwieriger geworden. Okay, ja. Vielleicht kannst du mal, ne, du hast schon dein Buch geschildert, eine Kritik an der Einzelfalllogik ist, das zeigt die Systematik von rassistischer Polizeigewalt in der deutschen Polizei. Vielleicht kannst du mal am Beispiel des Fall Lorenz, ne? Also vor einem Jahr wurde in Oldenburg eben der jugendliche Lorenz hinterrücks, muss man ja sagen, ne? Mit 4 Schüssen von hinten quasi fast schon hingerichtet, ja, von dem Polizisten. Der Polizist ist bis heute auf freiem Fuß. Es gibt bis heute keinen Prozess. Mhm. Und eine Initiative Gerechtigkeit für Lorenz streitet eben genau für das, für Aufklärung, Konsequenzen und Gerechtigkeit für ihren ja erschossenen Freund. Und mir scheint auch in diesem Fall zeigt sich einmal mehr, wie Polizei selbst, wie aber auch die Verantwortlichen in der Politik, also zum Beispiel im Innenministerium, aber auch wie die Justiz, ja, quasi wieder so eine Verharmlosung auf all diesen Ebenen auch wieder sich abspielt, ja, die recht exemplarisch ist, ja, für den Umgang.
Ja.
Deswegen kannst du vielleicht mal anhand dieses Beispieles vielleicht erläutern, was passiert da, wie wird da Polizeigewalt als Einzelfall runtergespielt, wie inszeniert sich die Polizei vielleicht auch selbst als Opfer, kriminalisiert wiederum das Opfer und diffamiert Unterstützer auch. Ja? Also das alles sehen wir aus meiner Sicht da gerade. Ja.
Ja, du hast es schon gut zusammengefasst. Da gehören sehr, sehr viele Faktoren dazu, um über eine Struktur zu reden. Von Seiten der Polizei, der Innenpolitik, aber auch einigen Medien, zum Beispiel dem Springer Verlag, wenn es dazu kommt, dass tödliche Polizeigewalt eben Leben kostet, dann wird alles daran getan, diese Fälle als Einzelfälle zu framen. Das machen auch sehr gerne die Polizeigewerkschaften. Da habe ich erst vor wenigen Tagen für den SWR eine lange Recherche gemacht, die mit großer diskursiver Macht in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien wirklich sehr aggressiv auch diese Einzelfall-Rhetorik dann fahren. Und am Beispiel von Lorenz A. können wir aber ein grundsätzliches Problem betrachten, das in der Gesellschaft herrscht, weil zum Polizeiproblem gehört mehr als nur die Polizei. Die Polizei liefert auch teilweise das, was Politik und was große Teile der Gesellschaft von ihr verlangen. Das Sicherheitsverlangen beziehungsweise das Verständnis von Sicherheit im Sinne von immer mehr Polizei, da gibt es einen kleinen Konflikt, dann schickt man die Polizei hin, Obdachlosigkeit, da schickt man die Polizei hin, Jugendliche, die einfach chillen irgendwo in der Stadt, da schickt man die Polizei hin, Drogenabhängigkeit, da schickt man die Polizei hin. Das führt dazu, dass es potenziell sehr, sehr viele Eskalationsmöglichkeiten gibt. Und einen Jugendlichen hinterrücks mit mehreren Schüssen quasi zu töten, wo ein Schuss auch in den Kopf gegangen ist, aus einer Situation heraus, die ganz einfach deeskaliert hätte werden können. Das ist eine gute Illustration, wie auch diese Gewalt von Seiten der Polizei eben oft missbraucht wird, eskaliert, weil PolizistInnen sollen auch quasi soziale Arbeit ersetzen, sie sollen gute Gesundheitspolitik ersetzen, sie sollen Wohnungspolitik ersetzen. Mhm. Und in einem zweiten Schritt ist da ein Innenministerium, das versucht zu beschwichtigen. Dann gibt es eine kleine Kommission, die tagt dann jahrelang. Dann gibt es eine Studie, die wird dann irgendwie unter den Teppich gekehrt. In den Medien, anstatt recherchierend unterwegs zu sein, sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen eher darauf programmiert, den schnellen Weg über die Polizeigewerkschaften zu nehmen. Und da stand auch vor der Kamera nach dem Tod von Lorenz A. ein Polizeigewerkschafter 6-7 Minuten und konnte halt auch das so darstellen, dass die Polizei eigentlich das Opfer ist. Dazu gibt es auch gute Forschung. Die Justiz arbeitet oft auch voreingenommen oder sie arbeitet eher polizeifreundlich. Und so greifen sehr viele gut funktionierende Systeme ineinander, um den Machtmissbrauch durch die Polizei manchmal zu decken, manchmal auch zu rechtfertigen. Und bei Lorenz A. kann man das sehr gut sehen. Es ist eigentlich ein Unding, dass die Kammer in Oldenburg bis heute noch nicht mal das Verfahren eröffnet hat. Ich habe erst vor kurzem mit dem Sprecher Suraj von der Initiative in Oldenburg ein Interview geführt. Das belastet die Stadtgesellschaft sehr. Und trotzdem entscheiden sich viele LokalpolitikerInnen dort, anscheinend auch der Bürgermeister, dafür eben 110% auf Seiten der Polizei zu stehen, anstatt die Stadtgesellschaft einmal als Ganzes zu beobachten und zu betrachten. Und das ist grundsätzlich ein Problem.
Genau, und das ist ja quasi auch nur die Spitze des Eisbergs, ne? Also solche rassistische Polizeigewalt mit tödlichen Folgen, von denen es ja leider genug gibt über die vergangenen Jahrzehnte. Aber wir reden ja auch von anderen Dingen wie rassistischen Kontrollen, Gewalt im Alltag und so weiter oder auch unverhältnismäßigem Einsatz auf Demos etwa, ne? Mohammed, vielleicht hätte mich nochmal interessiert, du hast schon darauf hingewiesen, dass es ein strukturelles Problem ist und dass es auch strukturelle Defizite bei der Aufarbeitung gibt. Die meisten Verfahren, zum Beispiel wegen Körperverletzung im Amt, landen gar nicht vor Gericht. Ja, die meisten werden wahrscheinlich noch nicht mal zur Anzeige gebracht aus Angst. Das verläuft ja ohnehin im Sande oder ich werde am Ende noch kriminalisiert. Genau, was sind denn vielleicht die drei gravierendsten Gründe oder was sind aus deiner Sicht die gravierendsten Gründe, warum Polizeigewalt auch so oft straffrei bleibt? Ja, und wir wollen dann vielleicht später noch über mögliche Reformen sprechen, ja.
Also Polizeigewalt hat viele Facetten. Das fängt an bei Datenschutzskandalen, dass unsere Daten von Polizistinnen einfach abgerufen werden. Das ist ja eine Sache, die sehen wir eigentlich gar nicht. Das ist dann auf der Wache, am Rechner, ein Polizist mag jemanden nicht und dann werden halt die Daten abgerufen. Und das ist zigfach auch vorgekommen und oft auch nur wegen journalistischen Recherchen oder durch Zufall quasi überhaupt sichtbar geworden. Und es geht über Polizeigewalt im Kontext von Demonstrationen und Großveranstaltungen und bis hin zu tödlicher Polizeigewalt, wo 75% der Opfer von psychischen Erkrankungen quasi betroffen sind. So, also wir haben eine große Bandbreite. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass es mindestens oder um die 12.000 Fälle im Jahr geben könnte. Das ist sehr, sehr viel. Die drei wichtigsten Kriterien, warum das eben nicht aufgearbeitet wird, im Gegenteil, warum das System an sich sehr stabil funktioniert, ist, glaube ich, erstens die Cop-Culture innerhalb der Polizei. Dazu hat die polizeikritische unabhängige Wissenschaft sehr viele Studien auch geliefert, auch für Deutschland. Das bedeutet eigentlich, dass nicht jeder Polizist ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild mitbringt. Also natürlich, ich würde sagen, wer mal bei der Antifa war, hat weniger Chancen, dann zur Polizei zu gehen. Also das sind schon Leute, die eher Law and Order gut finden und eher mindestens konservativ denken. Aber das Problem bei der Cop-Culture ist, dass es diesen bedingungslosen Korpsgeist gibt. Also man weiß, dass dieser eine Kollege in Uniform, der ist halt, der glorifiziert halt den Nationalsozialismus. So, der hasst Ausländer, der ist irgendwie schon mehrfach aufgefallen mit queerfeindlichen, sexistischen, rassistischen Äußerungen, der hat schon mal Obdachlose geklatscht, also so wird das auch intern oft genannt. Alle wissen das auf der Wache und niemand sagt etwas, weil das ist halt der Kollege, der ist halt so. Und das ist quasi der Kern von Cop Culture. Der Kern von Cop Culture ist, alles so wie es ist, ist gut und wir werden uns quasi gegenseitig unterstützen. Und das sorgt dafür, dass eben Macht missbraucht wird, alle irgendwie davon wissen intern, aber nur sehr wenige quasi aufmucken. Das sind dann die WhistleblowerInnen und die Informanten, die sich bei mir melden. Von denen gibt es aber gar nicht so viele gleichzeitig. Also Cop Culture ist ein wichtiger Bestandteil. Dann ein weiterer wichtiger Bestandteil, wenn du jetzt nach drei fragst, es gibt viele, aber ein weiterer wichtiger Bestandteil ist, dass die Polizei gegen sich selbst ermittelt. Also das muss ich hoffentlich nicht ausführen. Wer sich selbst quasi beaufsichtigt, der hat gar keine Aufsicht, sondern das läuft dann einfach weiter. Wenn die Polizei in Bochum einen Skandal hat, dann ermitteln die Polizisten in Essen und das klingt irgendwie so, da wird dann auch offiziell gesagt, aus Neutralitätsgründen, abgesehen davon, dass Neutralität so in Reinform nicht gibt. Aber die kennen sich nicht nur, sondern die gehören auch ins gleiche Organigramm. Die haben denselben Chef quasi. Und deswegen funktioniert das auch an keiner Stelle. Und der dritte wichtige Faktor, würde ich sagen, ist so, nee, jetzt muss ich kurz überlegen, weil es gibt viele Faktoren. Ich würde sagen Hegemonie. Mhm. Also Polizei kritisieren ist schwierig in Deutschland. Also sehr viele Leute sagen so, warum, das sind doch die guten Freund und Helfer. Was ja, by the way, eine Chiffre aus dem Nationalsozialismus auch ist. Aber in dem Augenblick, wo ich als Journalist, wo andere als Aktivistinnen oder auch kulturell in Filmen zum Beispiel oder auf Theaterbühnen Polizei und Machtmissbrauch kritisieren, regt sich großer Widerstand. Und das behindert vor allen Dingen jegliche Art von Diskussion. Also wir sind weit weg davon entfernt, überhaupt die Probleme zu benennen.
Ja, super Überleitung zu einem Punkt, über den ich kurz mit dir sprechen wollte, warum sich so viele Menschen gerade in der weißen Mehrheitsgesellschaft mit Polizei so krass identifizieren, was da dein Blick drauf ist, weil das, was du alles angesprochen hast, Cop Culture und auch, dass die Polizei gegen sich selbst ermittelt, das zeigt ja schon, warum ja wir so wenig Aufklärung und Konsequenzen haben mit Blick auf Rassismus und rassistische Polizeigewalt. Aber man könnte ja meinen, dass in einer demokratischen Gesellschaft oder in einem Rechtsstaat irgendwie eine Mehrheit der Gesellschaft dann halt zumindest sagt, hey, da ist diese Institution, die ein Gewaltmonopol hat, ja, zu deren Alltag Gewaltanwendung auch gehört, ja. Und die kontrollieren wir aber zumindest richtig gut, ja, und schauen, dass das in Verhältnismäßigkeit passiert und nicht irgendwie mit systemischem Rassismus zum Beispiel. Aber ganz im Gegenteil, wir sehen halt irgendwie so eine krasse, hast du schon vorhin geschildert, im Mainstream, in den Medien und in der Politik, aber ich würde auch sagen, in der gesamten Gesellschaft so eine krasse, unkritische Haltung gegenüber Polizei. Ja, also Kritik an Polizei, ne, erscheint da fast als Gotteslästerung. Also ich erinnere mich dran, ich habe so auf so einem alten Pfad, was ich mittlerweile nicht mehr habe, habe ich irgendwie Still Not Loving Police Sticker gehabt. Wie oft musste ich mir irgendwie anhören, warum ich diesen Sticker da drauf habe und was das eigentlich soll. Und war da gar nicht so einfach, irgendwie mit Leuten in ein konstruktives Gespräch zu kommen über irgendwie systemische Ursachen von Polizeigewalt und die systemische Funktion von Polizei in der ungleichen Gesellschaft und so weiter. Genau, aber woher kommt diese extreme Identifikation mit der Polizei, die in Deutschland vielleicht noch mal extremer ist als in anderen Ländern? Und wer identifiziert sich vor allem mit der Polizei? Tun ja tatsächlich nicht alle, ne? Also Leute, die von Polizeigewalt betroffen sind, eben nicht. Aber es geht hier vor allem eine weiße Mehrheitsgesellschaft, ja.
Also ich würde sagen, in Frankreich oder Griechenland haben sie jetzt nicht irgendwie gar kein Problem mit Polizeigewalt. Im Gegenteil, ich war aber für Lesungen auch in Athen und Paris zum Beispiel. Als ich denen dort erzählt habe, dass es total normal ist in Deutschland, wenn die Nachbarn zu laut sind, so laute Musik irgendwie nach 22 Uhr hören, dass es normalisiert ist, in Deutschland einfach die Polizei zu rufen, die sind alle schockiert gewesen. Die dachten, ich lüge. Die dachten so, niemals auf der Welt würde jemand wegen so einer Sache erstmal die Polizei rufen, anstatt irgendwie zu klopfen und zu sagen, hey, mach mal dein Helene Fischer-Konzert um Mitternacht aus. Ja. Was ich damit sagen möchte, ich würde dir schon recht geben, dass wir im deutschsprachigen Raum, dazu gehört auch Österreich und die Schweiz, würde ich sagen, so ein sehr spezielles, sehr polizeifreundliches Verhältnis zu dieser Institution pflegen. Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es auch kritische Leute, Betroffene, aber zur Wahrheit gehört auch, in der Mehrheit sind diese kritischen Menschen dann halt auch wieder nicht. Und ich habe mich wirklich gefragt, woher kommt das in Deutschland? Ich mag es nicht zu kulturalisieren. Also es liegt jetzt nicht an der DNA von irgendwelchen Mehrheitsgesellschaften oder so. Und deswegen habe ich mir einerseits die Geschichte der Polizei angeschaut. Das würde jetzt ein bisschen ausufern, wenn ich die alle so aufdröseln würde. Aber die Polizei wurde ja in Mitteleuropa überhaupt erfunden, um den Großbesitz von reichen Leuten vor armen Leuten zu schützen. Und später kam der Staat und dachte sich, ah, diese Sache mit Gewaltmonopol und diese Milizen, die quasi von den Reichen überhaupt erfunden worden sind, das nehmen wir jetzt in die Staatlichkeit auf. So, dann war das eine staatliche Sache.
Mit dem Aufkommen des Kapitalismus wurden auch erstmal ArbeiterInnen oder LandstreicherInnen, die zuvor von Land vertrieben wurden, dann diszipliniert durch die Polizei und in Fabriken quasi reingetrieben.
Genau. In England wurden ArbeiterInnen von der Polizei verprügelt, weil sie demonstriert haben. dann hat sich das so normalisiert und mit dem Kolonialismus verbreitet, anderswohin. So, und da kann man auch immer die ganz banale Frage stellen, wer soll eigentlich wie vor wem durch die Polizei geschützt werden? Das ist so eine ganz simple Frage, aber es ist, glaube ich, eine weiterführende Frage. Und dann habe ich mir nochmal die deutsche Geschichte angeschaut und festgestellt, die wäre nicht so verlaufen, wäre es nicht eine Polizeiliebe, die dazu geführt hat, dass im Nationalsozialismus, aber vorher auch, Preußen, Nationalsozialismus, DDR, Stasi, wo ja ein großer Teil der Gesellschaft Polizei gespielt hat. Im Nationalsozialismus haben viele Menschen ihre jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn verpetzt an Polizei. Also das ist so eine interessante, kulturell geformte, sozialisierte Art und Weise, Polizei zu denken. Und dann habe ich mir in einem weiteren Schritt die Popkultur angeguckt. Weil ich glaube, Popkultur spiegelt das wieder sehr, sehr gut. Es ist kein Zufall, dass Krimis in Deutschland so beliebt sind, Tatort, aber auch als Bücherkrimis. Ich habe mir wirklich so viel, Polizeiruf 110, Bulle von Tölz, Kommissar Rex, das ist ja alles Rosenheim Cops, ganz schlimm. Ich habe mir das angeguckt und es spiegelt wirklich diese, wie soll ich sagen, Projektion von Hoffnung und Geborgenheit auf eine Institution. Und es geht weiter bis zu dem Phänomen, dass sogar auch Kinderserien sehr polizeifreundlich sind. Mhm. Also das ist halt die gute Institution und es hat sich so eingraviert in die deutsche Leitkultur. Und deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland nochmal eine sehr spezielle Art und Weise haben, wie überhaupt auf Polizei geblickt wird.
Ja, die Propaganda ist real.
Die Propaganda ist real, genau.
Das Wort habe ich bei dir gelernt. Genau, also diese idealisierte Darstellung von Polizei in Popkultur und bis hin zu ja dem Bereich eben Kinderserien und so weiter. Beschäftigt mich gerade, weil mein Erstgeborener so hardcore.
Wie alt, darf ich fragen?
3,5.
Direkt Paw Patrol. Alter.
Exakt, direkt Paw Patrol. Glücklicherweise, das ist jetzt für die Paw Patrol Nerds da draußen, zu denen ich auch geworden bin, also wir schauen die Serie noch nicht, weil die irgendwie viel zu schnell geschnitten ist, also Medienkonsumtechnisch für so einen 3,5-Jährigen nicht so gut, ne? Aber das ist halt trotzdem im Umfeld, ne? Der ganze Merch und so weiter. Mhm. Und glücklicherweise mag er den Seenotrettungshund Zuma am allerliebsten.
Immerhin.
Und bezeichnet sich selbst als Zuma und ich bin Rubble. Die Mama ist Chase. Die Mama ist der Bullenhund.
Kein Kommentar. Kein Kommentar dazu. Für alle, die jetzt nicht Paw Patrol kennen, verstehen gar nicht, um was es geht. Ich versuche im Buch das wirklich zu beschreiben. Dieses Merch, also A, die Eltern sind machtlos gegen solche Phänomene, weil spätestens in der Kita kommen die Kinder in Berührung mit diesen Inhalten, wo eben ein kleiner Polizeiwelpe der Held einer Serie ist und eben die Welt rettet. Und das ist natürlich faszinierend. Und dann ist es auch natürlich auch so geschnitten, dass die Kinder nicht weggucken können. Also es ist so schnell geschnitten, wie ein Stroboskop quasi. Und dann auch, wenn man es nicht guckt, dann geht man in den Supermarkt und kann Joghurt kaufen und Windeln und Spielzeug und stilles Wasser mit Merch, wo dieses Paw Patrol drauf ist. Und so werden schon Kinder quasi daran gewöhnt, unkritisch dieser Institution entgegenzustehen und da, wie soll ich sagen, Thoughts and Prayers mit allen Eltern.
Ja, schämt euch nicht dafür, ihr seid nicht schuld, wie Mohammed auch schon sagte, ne? Aber was ist dein Tipp an mich? Also ich versuche dann schon immer so ein bisschen, also kannst ja nicht mit dem Vorschlaghammer kommen. Kinder denken ja auch in so einer gut und böse Welt und so weiter, ne? Mhm. Und da geht's ja auch bei denen um harmlose Sachen, so, ne? Also irgendwie, dass die den Verkehr regeln und so ein Kram. Ich versuche dann immer schon irgendwie so ein bisschen subtil was einzustreuen. Ja, die Institution ist nicht zu allen gut, zu armen Menschen. Wenn du die falsche Hautfarbe hast oder so. Wenn du eine Katze bist und nicht ein Hund oder so. Keine Ahnung. Aber vielleicht hast du einen Tipp für mich.
Also ich habe keine Kinder. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen komisch, von der Seite so Erziehungstipps zu geben. Und dann bin ich weg. Und du musst dich damit rumschlagen.
Aber ja, wobei die Erwachsenen ja auch ziemlich infantil oft sind.
Genau, ja. Also allgemein, egal ob man mit 3,5-Jährigen oder dem Innenminister spricht, ist Sprechen und Tatsachen darstellen, also realitätsbasiert, das auch formulieren, natürlich dann gerecht für einen 3,5-Jährigen oder einen Innenminister formuliert, ist das, glaube ich, total wichtig. Also ich habe auch in meinem Umfeld beobachtet, wie Eltern wirklich leiden, weil ihre Kinder damit auch in der Kita konfrontiert werden. Es kommen ja auch so Stippvisiten von Polizisten.
Die kommen mit süßen Hunden vorbei und erzählen dann, was sie Tolles mit süßen Hunden machen.
Die kommen mit süßen Hunden vorbei. Dann sind alle Kinder so begeistert und natürlich kann ich das auch verstehen. Ich habe auch versucht, das psychologisch so ein bisschen zu fassen, habe mich da eingelesen und wir sind als Menschen auch so auf Gerechtigkeit und auf Stabilität und Autorität an sich ist schon faszinierend. Da kommt jemand in einer Uniform mit einem Hund, mit einem schnellen Auto, das ist dann auch laut, hat dann auch irgendwie so eine Ästhetik. Das finden Kinder sehr, sehr faszinierend. Dann habe ich aber auch Eltern beobachtet, die im Gespräch das hinbekommen haben, dass die Biene Maya trotzdem cooler ist. So, weißt du, dass dann da auch andere Inhalte immer wieder präsentiert wurden. Willst du nicht das eher Buch lesen oder willst du nicht diese Serie eher gucken? Mm-hmm. Und wo auch die Kinder jetzt auch so 5, 6, 7 Jahre alt, da geht es ja nicht darum, denen jetzt irgendwie zu sagen, du musst diese Institution hassen, sondern eine sehr gesunde Distanz aufbauen. Und das habe ich schon bei den Kindern, ohne dass man sie überfordert, beobachtet, dass das möglich ist.
Ja, Leute, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hier hört. Und wenn das so ist und ihr seid noch nicht Teil der Dissens-Community, dann macht doch jetzt bitte mit. Dieser Podcast hier braucht dringend den finanziellen Support von ganz vielen Fördermitgliedern. Mehr als 1400 Leute supporten den Dissens-Podcast monatlich mit einer Spende von 3, 6 oder 10 Euro. Genau, aber es braucht auch immer wieder neue Leute, die sich der Förder-Community anschließen, damit dieser Podcast auch in Zukunft weiterhin eine stabile Basis hat. Also macht euch jetzt eine kurze Pause, geh in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klick dich durch auf die Förderplattform Steady, schließ dort eine Fördermitgliedschaft ab. Du supportest damit meine Arbeit hier, sorgst dafür, dass ich unabhängig, kostenlos und werbefrei für alle da draußen senden kann. Und nicht nur das, du ermöglichst auch der Was-Tun-Crew im Inken und Valentin, die gerade in Elternzeitpause sind, aber die ja sonst hier einmal im Monat gefeatured werden. Auch denen ermöglichst du ein Auskommen für die Zeit, die sie in den Podcast stecken. Und außerdem winken für Fördermitglieder natürlich Goodies und wöchentliche Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt es das Buch von Mohamed Amjahid zu gewinnen. Alles nur Einzelfälle? Fragezeichen. Ja, also nimm dir jetzt kurz oder nach dem Podcast Zeit und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Mohamed Amjahid. Ja, das hilft auch bei Erwachsenen auf Fakten.
Nicht bei allen.
Nicht bei allen, ja. Aber zu historisieren, wie du auch gesagt hast, ne? Die Polizei ist ja ein neueres Phänomen, was mit der Bildung der Nationalstaaten einhergeht, der Zentralisierung von Macht, aber auch eben einem rassistischen Kapitalismus, ne? Und heute äußert sich das dann in einem krassen Grenzregime, Grenzkontrollen, im Racial Profiling, was Menschen ohne Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis beispielsweise erleben, wenn sie dann irgendwie gezwungen sind oder sich gezwungen sehen, dann zum Beispiel mit bestimmten Drogen zu dealen oder so. Vielleicht, worüber ich mit dir noch sprechen würde, ist, wie tödliche Polizeigewalt, wie im Fall Lorenz, aber auch darüber hinaus oder überhaupt Polizeigewalt, gerade rassistische, wie die auch angeheizt wird durch rassistische Debatten und Narrative um Kriminalität und Sicherheit. Ja? Mhm. Also wir sehen zum Beispiel, dass Racial Profiling und das Polizieren von bestimmten Bevölkerungsgruppen oder Stadtvierteln und so weiter, ja, dass das auch ein Bild von Kriminalität erst prägt, ja, und erst schafft, ja. Zum Beispiel, wenn die Polizei in Shisha-Bars geht, ja, dort Razzien macht und so. Und dann natürlich irgendwelche Bagatellsachen findet, also irgendwie 5 Gramm Gras oder was weiß ich. Also wo die Polizei sucht, da wird sie auch was finden. Und sie sucht ja gleichzeitig nicht in den Frankfurter Bankentürmen oder so nach dem Koks, was da reichlich konsumiert wird, ja. Also dadurch sind dann schon in Statistiken dann auch MigrantInnen und auch Geflüchtete, ja, überrepräsentiert. Und Ausländerkriminalität wird dann immer wieder zum Thema gemacht, was wiederum dann auch eine bestimmte Polizeipraxis wieder anheizt. Und auch allgemein gesellschaftlich auch wieder ein Rassismus und Ausgrenzung rechtfertigt, so, ne?
Ja.
Also hätte mich mal interessiert, wie da Polizei und Polizieren da auch überhaupt erst eine Realität schafft, Zugehörigkeit und Ausschluss auch schafft, so, und
ja. Also in der Kriminologie wie im normalen Leben, du hast es ja auch kurz gerade erwähnt, gibt es einen sehr simplen Ansatz. Dort, wo gesucht wird, wird halt was gefunden. Also dort, wo poliziert wird, findet man auch Kriminalität. Bankenviertel, nicht nur Drogenkonsum, sondern auch sexualisierte Gewalt dann oder Steuerhinterziehung oder Gewaltanwendung allgemein bis hin zu auch Mord und Totschlag. So, und wenn man aber jetzt aus einem rassistischen Blickwinkel heraus sagt, nur migrantische Viertel werden poliziert, dann wird man dort natürlich auch für die Statistik viel mehr Sachen finden. Also ich bin investigativer Journalist und was ich gerne mache, ist die Statistik auseinandernehmen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen langweilig, aber ich kann wirklich versprechen, es ist True Crime Podcast, diese Statistiken zu dekonstruieren und zu fragen, woher kommen all diese Zahlen eigentlich? Und dann merke ich, im Kampf gegen die sogenannte Clankriminalität in Niedersachsen hat das Innenministerium jahrelang versucht, die Statistik aufzublähen, indem sie wirklich alles da reingeworfen hat. Wenn du den vermeintlich falschen Nachnamen trägst und als Jugendlicher in Hannover am Hauptbahnhof einen Schokoriegel geklaut hast, dann giltst du direkt als Clankrimineller. So, und das ist etwas, das lässt die Statistik halt größer erscheinen als das eigentliche Problem. Ich bin gleichzeitig nicht naiv. Es gibt verschiedene Formen von Kriminalität. Ich bin Journalist und das ist halt ein Phänomen, das gleichzeitig medial wie auch sicherheitspolitisch aufgebauscht wird, weil daraus gut auch Kapital für die Polizei vor allen Dingen rausgeschlagen werden kann.
Und auch konservative Parteien, also Crime Panic und so weiter und die Rassifizierung von Kriminalität, ne? Also
ja, aber ich muss sagen, alle Parteien, die relevant sind in Deutschland, machen das. Das ist jetzt nicht nur CDU, CSU, die machen das natürlich in einer Art und Weise, dass sie stolz das vor sich hertragen. Ist aber auch nicht so, dass SPD-Innenministerinnen das anders gemacht haben, im Gegenteil.
Ja.
Und da geht es natürlich um Ressourcen, teilweise auch anderswo, wenn gesagt wird, wir gucken jetzt auf die Klimaproteste ganz, ganz kritisch und wir gehen da mit null Toleranz rein, dann ist es auch ein Argument zu sagen, wir wollen aber Taser und wir wollen Kameras und Drohnen und Helikopter jetzt für die Polizei anschaffen in der Zeit, wo anderswo gespart wird. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen ist das passiert. Also man sieht das tatsächlich, dass da, wo mit Law and Order und wirklich null Diskurs reingegangen wird, oft der Hintergedanke ist, die Polizei weiter zu stärken, ihr mehr Kompetenzen zuzuschreiben und mehr Waffen einfach am Ende irgendwie anzuschaffen. Und deswegen ist es total wichtig, diese Kriminalitätsstatistiken und die Art und Weise, wie poliziert wird, kritisch zu betrachten, weil das in einem zweiten Schritt auch aktiv Menschen in Gefahr bringt. Der NSU konnte auch so lange morden, weil die Polizeibehörden, weil die Innenpolitik davon ausgegangen ist, felsenfest, die Ausländer killen sich gegenseitig. So. In Hanau haben wir gesehen, dass ein Rechtsextremist einfach so durch die Straßen gehen kann mit einer Waffe, die er sich besorgt hat, dass sein Vater danach die Stadtgesellschaft terrorisieren kann. Und alle oder viele im Sicherheitsapparat haben das einfach so hingenommen oder quasi so irgendwie weggeschoben. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, einmal festzustellen, warum definieren große Teile dieser Gesellschaft Kriminalität in gut und böse? Täter sind immer schlimm, egal welche Herkunft sie mitbringen. Und deswegen ist es total wichtig, einmal festzustellen, das, was als kriminell irgendwie betrachtet wird, ist auch oft gefühlt. Und gleichzeitig kann ich berichten aus den Statistiken heraus, seit den 80er, 90er Jahren leben wir in den sichersten Zeiten überhaupt. Also es wird immer sicherer, aber es wird anders dargestellt, um eben weiter in die Shisha-Bar reinzugehen, sie zu polizieren, den Notausgang, wie in Hanau passiert, zu verriegeln, dass die Leute nicht mehr fliehen können, wenn ein Rechtsextremist mit einer Waffe kommt und die Leute umbringen möchte. Und daraus wird ein Schuh und deswegen müssen wir unbedingt das kritisch auch reflektieren, wie die Polizei mit einigen Communities und Minderheiten umgeht.
Ja, absolut. Wenn wir mal den Bogen schlagen, Mohammed, weil die Zeit schon rast, hin zu Polizeireformen, ja, oder auch eine Einhegung der Polizei. Ist schon schwierig genug, gegen diese Idealisierung von Polizei anzuarbeiten, was wir tun müssen, gegen auch rassistische Sicherheitsdiskurse anzuarbeiten. Die Fehlinterpretationen von Statistiken zum Beispiel gehören da auch dazu. Aber wenn wir mal auf Reformen, die jetzt überhaupt nicht zur Debatte stehen, so sage ich mal aufgrund des politischen Rechtsruck, den wir gerade erleben, aber an denen wir natürlich weiterhin festhalten müssen und die weiterhin eingefordert werden müssen.
Ja.
Wenn wir da mal drauf schauen, dann wird ja oft argumentiert, die Polizei könne zum Beispiel durch mehr Diversität oder auch durch Antirassismus-Trainings reformiert werden. So. Na, da wird halt als Problem gesehen, diese Vorurteile von bestimmten BeamtInnen und nicht irgendwie bestimmte Funktionen, die Polizei erfüllen soll, im Polizieren von zum Beispiel marginalisierten Gruppen. Kann das denn eine Lösung sein, quasi mehr Diversity oder Diversity-Workshops in der Polizei? Oder zu was führt das?
Also wenn du jetzt ganz konkret zu Diversity-Strategien fragst, das habe ich auch im Buch lange versucht zu diskutieren, auch versucht dazu Studien nochmal zu besprechen. Ich bin zum Schluss gekommen, das verschlimmert das ganze Problem. Ja,
Also es macht es nicht nur nicht besser, sondern verschlimmert das Problem sogar.
Es wird tatsächlich schlimmer. Es gibt Studien aus den USA, in Deutschland gibt es dazu keine Studien bisher, aber aus den USA und aus Großbritannien gibt es Studien und wissenschaftliche Betrachtungen, dass diverse Polizeibeamte noch härter zuschlagen, weil sie im Rahmen von dieser Cop Culture, die wir auch ja gerade diskutiert haben, sich intern beweisen müssen. Also sie müssen beweisen ihren anderen Kolleginnen und Kollegen, dass sie zur Polizei gehören, 110% quasi Polizisten mit Leib und Seele sind.
Also als BIPOC in der weißen Institution bestehen soll.
Genau, also schwarze Polizisten in den USA sind teilweise mit überbordender Polizeigewalt aufgefallen. So, und dann gibt es dazu eben diese entsprechenden Studien und dann heißt es so, ich muss beweisen, dass ich eben nicht ein Maulwurf bin oder ein U-Boot, sondern ich gehöre halt auch dazu. Das verhält sich auch mit Polizistinnen so. Also zur Polizeiarbeit selbst gehört eine toxische Männlichkeit, weil die Polizei arbeitet mit Autorität und Männlichkeit arbeitet auch mit Autorität. Und ich würde sagen, Polizistinnen, die hantieren auch mit dieser toxischen Männlichkeit, weil sie an der Uniform klebt und nicht quasi Frage von Gender ist.
Mhm.
Und ich habe beobachtet, dass vor allen Dingen in deutschen Großstädten, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt, dass mittlerweile Strategien rund um Diversity und Vielfalt sehr beliebt sind. Das einerseits, weil es gibt einen Fachkräftemangel auch bei der Polizei. Die wollen halt die ganzen Leute, Mohammeds am Ende, wollen sie auch zur Polizei locken. Und dann ist
Symbolpolitik
es halt,
auch, oder?
Symbolpolitik, ja. Aber es hört sich ja auch gut an in der Großstadt. Regenbogen, dann hat man so Kampagnen.
Ja, voll.
Nee, es ist so. Aber ein schwarzer Cop ist auch ein Cop. Und ein Mohammed-Cop ist auch ein Cop. Und eine Polizistin ist auch ein Cop. Und deswegen ist es eher so eine Fassade, die dann aufgebaut wird und dann andere Reformen eher nach hinten verschiebt. Andere Reformen, die teilweise mehr bringen würden.
Hm.
Aber das Diversity ist das Bequeme und ist das Schöne und Kumbaya und rein wissenschaftlich betrachtet kann man sagen, zumindest ist es nicht bewiesen, dass es irgendwas verändert zum Guten.
Was würde denn mehr bewirken? Also ich meine, betroffenen Gruppen, Menschenrechtsorganisationen, Fachleute wie du fordern ja zum Beispiel auch mehr externe Kontrolle halt, eine Einhegung durch den Rechtsstaat, aber auch durch die Zivilgesellschaft, eine Einhegung von Polizei und eben eine kritische Aufarbeitung und auch Sanktionierung von Polizeigewalt, etwa durch unabhängige Beschwerdestellen oder auch unabhängige Ermittlungsbehörden. Du hast schon gesagt, die Polizei ermittelt gegenwärtig gegen sich selbst. Und was soll dabei rauskommen in den meisten Fällen? Ne?
Mhm.
Das, was wir sehen. So. Mhm. Was braucht es da aus deiner Sicht? Und vielleicht direkt daran anschließend die Frage, wo stößt das vielleicht auch wiederum an Grenzen? Also sollte man sich jetzt von einer besseren Strafverfolgung von Einzelpersonen jetzt irgendwie erwarten, dass wir kein Polizeiproblem mehr haben?
Also wenn ich es ordnen darf, es gibt so vier Kategorien zum Thema Reform oder Veränderung allgemein. Also das, was wir gerade besprochen haben mit Diversity, ist eher so eine diskursive, ideelle Art und Weise, damit umzugehen. Es gibt auch so Demokratieprojekte in einigen Polizei-Organigramm-Behörden, wo halt dann über Grundgesetz gesprochen wird. Ich bin jetzt auch nicht dagegen, PolizistInnen so Seminare in Menschenrechte zu geben, aber mir wurde auch von DozentInnen dann erzählt, dass die dann breitbeinig und schmollend da sitzen, weil die wollen, das ist dann auch für die langweilig teilweise. So, es gibt so dieses eher weiche, diskursive oder diesen diskursiven Ansatz quasi für Reformen, den kann man auch kritisch betrachten. Dann gibt es technische Ansätze, also was die Polizeigewerkschaften zum Beispiel sehr gerne fordern, sind mehr Dinge anschaffen, mehr Waffen anschaffen. Also
jetzt gerade nach Lorenz A. sind Taser.
Nach Lorenz, ja. Genau. Taser bespreche ich auch sehr kritisch, weil es gibt Studien dazu, dass Taser einfach gefährlich sind und viele Menschen auch deswegen sterben, wenn man eine Herzerkrankung zum Beispiel hat oder wenn man in einem Schock quasi ist. Also es gibt tatsächlich Menschen, die das körperlich einfach nicht überleben, wenn sie getasert werden. Und das ist auch so eine Scheindebatte. Es gibt aber auch technische Lösungen, wo ich aus pragmatischen Gründen jetzt nicht dagegen wäre. Also bei Mohamed Dramee, der in Dortmund erschossen worden ist mit einer halbautomatischen Waffe, nebenbei gesagt, waren 13 Polizistinnen, Polizisten anwesend und alle 13 Bodycams waren ausgeschaltet, weil das Landesgesetz in NRW überlässt es den Polizisten, die Bodycams ein- oder auszuschalten, und immer wenn es darauf ankommt, sind die ausgeschaltet. Jetzt wissen wir aus vielen Betrachtungen und Recherchen, dass Bodycams nicht die Aufklärung immer bringen, die sie bringen können oder sollten, aber es ist besser, wenn sie eingeschaltet sind, als wenn sie nicht eingeschaltet sind. Und es gibt technische Lösungen, dass wenn die Waffe gezückt wird, die Bodycam automatisch angeht zum Beispiel. Da bin ich nicht dagegen. Ist das die Lösung? Nein, es ist nicht die Lösung. Dann dritte Kategorie ist eher strukturell zu denken. Es gibt in Nordirland oder in Dänemark besondere Aufsichtsbehörden für die Polizei, also so Oberpolizei. Im Fall von Machtmissbrauch bei einer Polizeibehörde kommt diese Oberpolizei und ermittelt ganz unabhängig und zumindest transparent, dass man danach nachvollziehen kann, das waren jetzt Leute, das ist eine Behörde, die ist so unabhängig von externen. Da kann die Polizei das nicht verschleiern oder sie gegen sich selbst ermitteln. Das ist auch im Sinne der Polizei, by the way. Das ist auch oft so ausgegangen, dass gesagt wurde, nee, es gab kein Fehlverhalten, und das von den Polizistinnen aus betrachtet, und das sind quasi transparent die Gründe, die Anhaltspunkte, die Beweise. Und dagegen wehren sich aber wirklich alle im Polizeisystem, Polizeigewerkschaften, Innenministerien, konservative wie weniger konservative Medien. Und dieses strukturelle Betrachten einer Reform ist aber tatsächlich, wir sind weit weg davon, wie du gesagt hast, aber es ist tatsächlich eher die Möglichkeit, auch Polizistinnen zu spiegeln. Das ist nicht straflos, wenn man seine Macht missbraucht. Das ist auch Teil des Problems, by the way. So könnte man auch strukturell nochmal kritisch auf das System von Staatsanwaltschaften schauen, dass StaatsanwältInnen sehr, sehr oft natürlich sehr eng mit Polizei kooperieren und dann, wenn dieselbe Polizeibehörde einen Skandal hat, gegen die ermitteln sollen. Das funktioniert dann auch nicht so gut. Und die letzte Kategorie, jetzt habe ich lang gesprochen, aber die letzte Kategorie ist dann dieses utopische, was kann man eigentlich anders machen, als nur die Polizei immer hinzuschicken. Also man könnte Mittel von der Polizei, und Polizei ist das einzige Politikfeld, wo nie gespart wird. Also es wird an der Bildung, an der Gesundheit, an Wohnungspolitik gespart, aber bei Polizei stellen sich immer alle nach Koalitionsverhandlungen auf Landes- und Bundesebene hin und sagen, an der Sicherheit wird nicht gespart. Das hört sich ganz gut an, aber was für Sicherheit? Für wen diese Sicherheit? Und könnte man nicht Geld quasi in die Hand nehmen, anstatt jetzt Taser anzuschaffen oder Helikopter oder Drohnen, und sagen, wir stärken die soziale Arbeit, damit wir uns um die Jugendlichen in den Städten kümmern. Und das Letzte, was ich finde, ist gar nicht so utopisch, ist, brauchen wir so viel Polizei? Würden wir mit weniger oder gar keiner Polizei als Gesellschaft auch irgendwie zurechtkommen, mit weniger Gefängnis, mit weniger Vendetta, mit weniger sich rächen? Das gibt es auch in vielen anderen Gesellschaften vor dem Kolonialismus, und da gehen auch viele wieder zurück. und es funktioniert punktuell auch ganz gut.
Ja. Ja, mir scheint gerade in den Verhältnissen, in denen wir sind, so die demokratische Einhegung und Kontrolle und bessere Sanktionierung wichtig zu sein von Polizei. Aber gerade auch diese, und das hast du jetzt zuletzt angesprochen, diese abolitionistische Perspektive. Wo schafft eigentlich Polizei Unsicherheit und was können wir eigentlich für alternativen Strukturen schaffen, um mehr Sicherheit für alle zu schaffen? Und das wird immer so als Utopie auch hingestellt, nicht nur von rechts, also vom politischen Gegner, sondern auch in progressiven oder linken Kreisen so. Mhm. Dabei braucht es nicht erst die sozialistische, feministische und antirassistische Gesellschaft, dass wir irgendwie mit Abolitionismus schon anfangen können, sondern ich finde zum Beispiel gerade, dass tödliche Polizeischüsse oft in so psychischen Ausnahmesituationen passieren. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Zum Beispiel der Fall von Mohamed Rameh, ne? 2022 in Dortmund, ne? Und da finden jetzt irgendwie Polizeireformen mit Blick auf Deeskalation und Kommunikation zum Teil statt irgendwie. Aber die viel spannendere Perspektive, finde ich, ist eigentlich, warum muss da immer Polizei hin in solchen Situationen mit Waffen und so weiter im Anschlag potenziell, um solche Situationen von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen aufzulösen? So. Mhm. Und da gibt's ja, in den USA ist das nochmal mehr nach dem Polizeimord an George Floyd ein Thema, halt den Versuch zum Beispiel durch so geschulte Kriseninterventionsteams, ja, solche Situationen etwa zu entschärfen,
ja.
Also da die Polizei zu schrumpfen, ihr Aufgaben zu entziehen und woanders Ressourcen eben reinzustecken, also irgendwie mehr Sozialarbeiter statt Polizisten, so. Hast du da irgendwie eine Perspektive drauf oder für wie wichtig hältst du das quasi, vor allem aus Sicht von einer kritischen Zivilgesellschaft oder von links quasi den Diskurs um Polizei und Polizeigewalt quasi und Möglichkeiten, sie einzudämmen quasi, da voranzukommen?
Also viele Teile dieser Gesellschaft sehen es als effektiver an, eine psychisch erkrankte Person erschießen zu lassen, als mit einem soziopsychiatrischen Dienst stundenlang auf diese Person einzureden und sie damit zu retten. Also es geht auch ein bisschen um Effektivität und das ist, that's the dark side.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, wurde hier im Podcast auch schon als Faschisierung der Herzen beschrieben. Ne?
Faschisierung der Herzen tatsächlich. Also wenn Leute sagen, an den Grenzen, an den EU-Außengrenzen soll geschossen werden, dann ist das für die eine effektive Lösung.
Ja.
Und das ist dann halt auch, da reden wir, das ist jetzt so eine ganz große philosophische Frage, da geht es um Menschenbilder. Also wollen wir eine solidarische Gesellschaft, wo eben die Menschenwürde auch was ist, was wir schützen? Oder wollen wir die Macht quasi über andere Körper und andere Menschen ausüben und sagen, du bist es halt nicht wert zu leben? Und das ist so, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft immer wieder verpönt wird, diese Moral. Also ich finde, es braucht Moral, es braucht Menschenwürde, es braucht Menschenrechte und in dem Augenblick, wo wir in einem Diskurs sind, wo das irgendwie verpönt dargestellt wird, dass man sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist ja das Grundgesetz. Es gibt Leute im Bundestag, die setzen sich hin und die sagen, ja, unantastbar, aber nicht für alle. So, und dann muss man, glaube ich, aus progressiver, noch nicht mal progressiver Perspektive, also auch jemand, der in der CDU ist, christlich, ich bin jetzt weit weg von Religion, aber das kann man auch so framen oder drehen. Walter Lübcke war ein konservativer Politiker, der gesagt hat, mein Glauben an Menschenrechte bedeutet auch, dass ich Schutzsuchende eben schützen muss. So. Und das ist so die Grundlage, glaube ich, um auch über Polizeigewalt zu diskutieren und zu sagen, es darf nicht um Effektivität oder um Boshaftigkeit gehen, sondern es muss darum gehen, dass das einzelne Individuum im Zentrum steht. Und es gibt Situationen, die sind brenzlig, es gibt Gefahrensituationen, aber die meisten Situationen, wo es dann zu tödlicher Polizeigewalt kommt, die könnte man entschärfen. Im Vorhinein mit einem anderen Sicherheitsbegriff, einer guten Wohnungspolitik gegen Obdachlosigkeit, Drogenabhängige, die behandelt werden und die nicht quasi an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, soziale Arbeit, aber auch in der konkreten Situation zu sagen, wir investieren, um ein Menschenleben zu retten und nicht diese Person erschießen zu lassen. So, und dann müssen mindestens progressive Kräfte, glaube ich, auch stark genug sein, eben sich da nicht auf Kompromisse, also es heißt ja Dissens Podcast. Wir hatten heute wenig Dissens. Aber bei Menschenrechten, bei Menschenwürde endet, glaube ich, der Kompromiss. Also das ist etwas, das kann man nicht zerdiskutieren, also das kann man nicht einfach so diskutieren und auflösen, sondern zu sagen, niemand hat es verdient, Opfer von Polizeigewalt zu werden. Das wäre für mich so, glaube ich, das Fazit von 12 Jahren investigativer Arbeit.
Ja, genau. Ich glaube, im Dissens liegen wir beide nicht. Liegen wir vielleicht eher mit den Verharmlosungen oder denen, die es schon ganz okay finden oder gut finden, die Polizeigewalt oder die Polizei im Allgemeinen. Aber Mohammed, die Zeit ist leider schon furchtbar fortgeschritten. Deswegen können wir jetzt nur noch einen kleinen Ausblick wagen. Die Zeiten, wir hatten es eingangs schon davon, sind ja gerade keine guten. Wir haben es mit einer autoritären Wende zu tun. Die Antwort der Mitte auf die Krisen und auch auf die Bedrohung von rechts außen sind gerade mehr Law and Order und mehr Polizei. Und irgendwie will ich mir mit Blick auf die Polizei auch gar nicht ausmalen, was es bedeutet, wenn die AfD vielleicht irgendwann mal an die Macht kommt, zum Beispiel bei den kommenden Landtagswahlen, ja, und dann Innenminister stellt. Also wie das zum einen natürlich die Straßennazis ermächtigt, aber auch nochmal das Problem rassistischer Polizeigewalt dann verschärfen könnte oder eine ganz neue Qualität geben könnte. Ja, hätte mich interessiert, wie du angesichts dieser Entwicklung vielleicht analytisch, aber auch gefühlsmäßig auf die nächste Zeit blickst. Ich meine, du bist als nicht weißer Deutscher, als Polizeikritiker und auch als Journalist dann auch exponiert, auch Feindbild von Rechten. Also an dich gingen auch damals diese NSU 2.0 Drohbriefe. Genau, also Mohammed, wie blickst du da auf die nächste Zeit und was müssen Leute, die uns hier zuhören, deiner Ansicht nach checken, damit wir den Zeitgeist auch vielleicht drehen können?
Also es sind keine einfache Zeiten. Wie gesagt, und wie du das gerade gut auch dargestellt hast, die Gefahr ist, dass dieses ganze System in die Hände von Rechtsextremisten wieder fällt. Also wenn wir nach Österreich gucken, da hat die FPÖ auch das Innenministerium. Also es ist gar nicht so fernliegend. Und was ich oft auch sage, ist, so schwierig die Zeiten auch sind, ist es besser, quasi standhaft zu bleiben und dann im Nachhinein sagen zu können, ich habe das Richtige getan, zumindest für mich selbst. Und nicht anfangen, Kompromisse zu machen, wenn es um die Menschenwürde geht. Und was mich jetzt ganz persönlich betrifft, natürlich viele Menschen in dieser Gesellschaft mögen nicht, was ich mache. Aber das darf mich nicht quasi stören in meiner journalistischen Arbeit. Ich mache einfach weiter. Wir kümmern uns sehr auch mit dem Verlag zusammen um meine Sicherheit. Und das gehört leider zu diesem Land. So, wenn man Kritik äußert, recherchierend unterwegs ist, dann kriegt man halt Morddrohungen. Und das ist normal. Aber es ist auch sehr ermutigend, dann wieder zu sehen, dass es auch kritische Räume gibt. Ich bin sehr privilegiert. Ich sitze in Seelen, wo mir hunderte Leute zuhören. Wir sind hier in dem Podcast. Also es gibt genau diese Räume, die wir auf die wir aufpassen müssen, glaube ich, und die wir pflegen müssen und wo wir uns austauschen können und gegenseitig auch stärken können. Und alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben, die können das ja auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten weitertragen. Man muss jetzt nicht unbedingt mein Buch kaufen, könnte man
darf man aber
machen,
sehr, sehr gerne.
Aber es reicht auch, es reicht aber auch, diesen Podcast zu empfehlen oder es reicht auch im Umfeld quasi andere Leute darauf anzusprechen und das bringt auch wirklich, wirklich sehr, sehr viel.
Mohammed, danke, dass du mich hier besucht hast. Danke.
Danke dir.
So Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr mit am Start wart. Ja, wenn ihr euch für das Thema und für Mohammed Amjahids Arbeiten interessiert, dann geht doch gern mal in die Shownotes. Da habe ich Wissenswertes zu ihm und natürlich zu seinem polizeikritischen Buch verlinkt. Außerdem findet ihr dort auch noch 3 weitere Folgen von Dissens, die sich in der Vergangenheit mit dem Thema befasst haben. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, ja, dann hört doch gern mal rein. Ja, und bitte vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne, gerne Fördermitglied. Das geht schon ab 3 € im Monat. Nehmt euch nach dem Podcast kurz Zeit, klickt euch über die Shownotes oder dissenspodcast.de durch auf die Förderplattform Steady und schließt euch dort der Dissens-Gemeinschaft an, die diesen Podcast hier finanziell solidarisch trägt. Genau, das war es dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.